Ja, hallo und herzlich willkommen zur 43. Folge von OMR Takeaway. Mein Name ist Roland Eisenbrand, ich bin Chefredakteur von OMR und ich habe diesmal eine Gästin mit dabei, nämlich Imke de Kuyper. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen adäquat ausgesprochen. Imke ist Teamlead Social Media und Brand Marketing bei OMR und wir haben gesagt, wir sprechen heute ein bisschen über ihren Job hier und sie hat auch noch ein paar Cases mitgebracht. Kannst du schon ein bisschen anteasern, worüber du gleich ein bisschen was erzählen wirst?
Hi zusammen. Ich habe ein bisschen was vorbereitet und zwar habe ich einen Case zum Employer Branding mitgebracht aus UK. Tatsächlich etwas Gutes von TikTok. Einen zweiten Case auch nochmal. Ein Community Favorite von TikTok und dann auch noch eine tolle Werbekampagne. Dazu hören wir aber später mehr. Genau.
Ja, also wir haben ja ein bisschen Vorgespräch gemacht und ich habe Imke gefragt, welche Cases sie als letztes begeistert haben und kannte vieles davon gar nicht und fand es sehr interessant. Also insofern, ja, hört rein und viel Spaß. Ja, Imke, lass uns doch erstmal über deinen Job hier sprechen. Was macht man denn so als Teamlead Social Media und Brand Marketing bei OMR?
Ich arbeite mit einem wunderbaren Team zusammen. Wir sind im Social Media Team Teil des Marketing Teams bei OMR. Wir betreuen die Instagram- und LinkedIn-Kanäle von OMR und dazu noch von OMR Education. Und da machen wir neben der Festivalkampagne, dem ganzen Bühnencoverage, Behind the Stage und auch den Partner Integration zum Festival. Natürlich unterjährig ganz viele andere Themen. Und wir haben auch ganz viele News, die wir zu teilen haben, mit denen wir Instagram ein Stückchen interessanter machen, würde ich mal behaupten.
Das ist ja ganz schön viel Content, also wenn es vom Festival und von Education und so weiter ganz viel da reinfließen muss, wie kriegt man das alles unter einen Hut und irgendwie unter einer Strategie abgebildet? Das stelle ich mir gar nicht so einfach vor.
Also man betrachtet natürlich die Strategien für OMR Education und OMR nochmal gesondert. Auch die Festivalstrategie ist nochmal davon losgelöst. Zu Teilen fließt die natürlich in alles mit ein. Aber das geht nur mit einem starken Team. Und ich habe das Privileg, dass ich wirklich ganz tolle KollegInnen habe, die da mit ihrem Input immer reinsteuern und alles geben. Das ist ziemlich cool. Wir sind auch ein recht großes Team für ein Social Media Team. Wir sind insgesamt aktuell 7 Leute und jeder und jede hat da so ihre Steckenpferde und natürlich andere Algorithmen, in denen man gefangen ist und das ganze Zusammenspiel, das macht es einfach so interessant.
Und sind die einzelnen Personen dann für einzelne Plattformen zuständig, haben die einzelne Themenbereiche oder einzelne Arbeitsbereiche, wie ist das aufgeteilt? Mhm.
Tatsächlich haben wir keine Kanal-Ownerships im klassischen Sinne. Das ist natürlich auch eine sehr valide Aufteilung in Teams. Wir teilen uns so auf, dass wir die Plattformen alle bespielen und zu gewissen Formaten Ownerships verteilen. Wir haben in Zusammenarbeit mit euch, mit der Redaktion, das OMR Daily News-Format, das wir auf Instagram auch spielen und auch auf LinkedIn. Wir haben eigene Formate. Wir haben auch mit Education übergreifende Formate und mit anderen OMR-Abteilungen. Aber da sind wir klassisch in Kampagnen und Format-Ownerships organisiert.
Kannst du ein paar weitere Beispiele außer dem OMR Daily, was ich natürlich begrüße, kannst du dann weitere Formatbeispiele nennen, was sich da
aber
so
klar
durchzieht?
Wir haben im letzten Jahr ein Format neu kreiert, das OMR Radar-Format. Shoutout an Leo. Da organisieren wir uns mittlerweile so im Team, dass wir, wenn wir News haben, die wir direkt aufgeschnappt haben im Internet, dass wir die für Instagram aufbereiten, dass wir einfach sehr reaktionsschnell sind auf gewisse Themen. Viele haben das vielleicht schon gesehen, dass es einfach tagesaktuell immer mal Themen gibt, die super, ich sag nicht gerne viral, aber sie gehen dann doch irgendwie ein bisschen viral durch die Decke. Und da irgendwie schnell zu sein, das aufzubereiten und den Marketing-Kontext zu geben, der bei uns ja wichtig ist. Wir sind ja eine Plattform, in der man, auf der man Wissen im Bereich digital Marketing, Werbung auch bekommt, dass wir da natürlich den Kontext geben. Also warum bringt mir das jetzt bei OMR bei Instagram zu sein? Ja, wir bringen Nachrichten und Tagesaktuelles und Schnelles, das halt diesen Kontext hat. Mhm. Und da sind wir in den letzten Monaten in den Abläufen im Team besser geworden. Wir haben natürlich diverse Gruppen, wir haben Instagram-Gruppen, wir haben Slack-Gruppen, wir haben WhatsApp-Gruppen, überall schicken wir uns immer alles zu und dann bereiten wir das einfach richtig, richtig schnell vor und haben da auch ganz gute Erfolge mit erzielen können, was sich natürlich in unseren Analytics auch widerspiegelt.
Kannst du mal ein paar Beispiele nennen?
Ja, natürlich. Also jetzt ganz zuletzt war natürlich das Beispiel mit den Extremkletterern, die aufs Empire State Building geklettert sind.
Mit dem Hochzeitsantrag.
Ja, mit dem Hochzeitsantrag. Ne? Das ist natürlich super Newsjacking, dass wir da auch so betreiben. Also wirklich den Moment, den ownen wir natürlich nicht. Wir berichten darüber, wir klinken uns da ein. Dazu, wir hatten zu dem Coverage des Levi's Stadiums zur WM, was ja ein normales Prozedere ist, dass ja kein anderer Sponsor der WM Werbung machen kann. Und auch wenn sie das Stadion benennen, dürfen sie es ja nicht. Das wurde abgedeckt. Damit waren wir sehr erfolgreich. Dazu habe ich auch ein paar Analytics beigesteuert. Die blenden wir dann für euch ein, damit ihr das zu Hause sehen könnt.
Das war einer der erfolgreichsten Posts der letzten zwei Jahre.
Ja, doch schon. Wir haben 176.000 Follower. Und da war es natürlich schön zu sehen, dass da so eine große Reichweite gekommen ist. Dazu muss man das ein bisschen einordnen bei uns, weil wir haben natürlich, wenn OMR-Festival ist, haben wir eine extreme Reichweite, die wir organisch aufbauen. Und das versuchen wir natürlich auch unterjährig, wenn kein Festivalzeitraum ist, auch zu schaffen. Und da geht es vor allen Dingen über tagesaktuelle News und das schaffen wir damit, dass wir natürlich dahingehend relevant bleiben, die Plattform zu sein, wo man sich informiert, wo man diese Nachrichten weiterversendet. Wir haben sehr große Share- und Save-Rates auf diesen Beiträgen, was natürlich als Metrik einfach wichtiger geworden ist für uns. Und genau mit 308.000 ist das halt eine sehr, sehr, sehr stabile Reichweite.
Ja. Und ihr guckt auch immer auf diese Share- und Save-Rates, weil es eben heißt, dass das für den Algorithmus ein wertvolles Signal ist. Steigert die Chance, da irgendwie in den Feed reinzukommen als Empfehlung und so weiter.
Ja, genau. Und dazu müssen wir natürlich immer auch die Plattformanpassungen im Kopf haben. Ne? Also wir betreuen vor allen Dingen den ganzen organischen Content. Das heißt, wir sind nochmal separiert von dem ganzen Paid-Content und müssen natürlich mit Plattformabpassungen, welche Formate jetzt gut sind, welche Metriken jetzt wichtig werden, müssen wir natürlich uns anpassen, immer wieder und gucken, wie können wir Content herstellen, der worth sharing ist oder saving. Und das ist halt einfach eine gute Art und Weise, da erfolgreich zu sein.
Habt ihr da irgendein Rezept? Gibt es da irgendwelche Fragen, die ihr euch immer wieder stellt, bevor ihr was postet oder irgendwelche Kriterien, die ein Post erfüllen muss, damit er möglichst shareable ist? Gibt es da irgendwie einen Tipp?
Also grundsätzlich, wir teilen ja ganz viel und was am Ende dann doch aufbereitet wird, ist natürlich weniger, als man denkt. es ist immer gut, sich zu fragen, würde man jetzt dafür anhalten, würde man sich das durchlesen? Ist das groß genug, um da jetzt beispielsweise einen Slider mit zu befüllen? Ein Carousel-Post, der muss ja ein bisschen Content haben. Haben wir genügend Bildmaterial, Videomaterial, mixen wir das durch? Würden wir uns das angucken oder ist es doch zu klein, dass man das irgendwie vielleicht in einer Zusammenfassung posten kann. So, dann ist es eine Zusammenfassung. Das haben wir auch schon ausprobiert, dass wir sagen, ey, das waren coole Cases, aber die sind in sich zu klein, aber dennoch gut. Sammeln wir ein paar Cases und bereiten sie auf zusammen. Aber wenn der Zeitpunkt richtig gut ist, das Thema richtig Potenzial hat und man irgendwie schon am Anfang merkt, so nee, das ist besonders, ne? Ich meine, aufs Empire State Building zu klettern illegal ist was Besonderes, darüber zu berichten, ist dann so, jetzt schnell sein, weil sonst ist es vorbei. Man kann nicht zwei Wochen später darauf. Das sind Fragen, die wir uns stellen und das ist eine Gruppenentscheidung. Das ist tatsächlich, also da hat auch jeder ein Sagen bei uns und jeder darf Beiträge teilen und Themen und hey, ist das was? Was sagt ihr dazu? Und manchmal ist es so, oh mein Gott, ja, unbedingt. Wir hatten jetzt gestern tatsächlich einen Carousel-Post gemacht mit Memes von einer Berlin Fashion Show. Das hat irgendwie gepasst und es hat so ein bisschen den Zahn der Zeit getroffen. Das war ganz toll. Es ist so dieser Moment und dann kickt es auch direkt an. Also man merkt es auch in den Analytics, wenn das Thema richtig gut ist, der Zeitpunkt richtig, wenn alles dieser Sweet Spot getroffen ist,
dann funktioniert
es. Dann funktioniert es. Ja. Es kann auch sein, dass es nicht funktioniert. Und das ist auch Teil des Prozesses. Ne? Wir lernen ja immer wieder.
Es hieß ja lange bei Instagram, dass Reels da der große Wachstumshebel überhaupt sind. Jetzt habe ich zuletzt immer wieder über Carousel-Posts gelesen. Und dieses OMR-Radar-Format ist ja auch ein Carousel-Format. Ist das auch was ihr seht, dass Carousel-Posts einfach gut funktionieren aktuell? Oder?
Ja, unbedingt. Also das ist etwas, was wir auf LinkedIn und auf Instagram auch sehen. Auf das Carousel-Posts, alles zum Durchsliden. Unfassbar gut funktioniert, weil man sich natürlich auch das eigene Nutzungsverhalten so ein bisschen vor Augen führen muss. Man sitzt vielleicht in der U-Bahn, ich weiß nicht, wie ihr alle so zur Arbeit kommt, aber man sitzt in der U-Bahn und man scrollt durch, hat vielleicht im besten Fall auch noch Kopfhörer vergessen, yay. Also was guckt man da durch? Man bleibt hängen, da kann ich ja durchsliden. Es ist ja sehr komfortabel, ne? Es ist ja sehr convenient, dieses Format. Und dann guckt man da durch und denkt sich, okay, jetzt habe ich wieder was gelernt. Super, weiter geht's. Ja. Und dann ist es irgendwie, oh mein Gott, hast du das schon gesehen? Wenn der Moment eintritt, dann teilt man das natürlich noch in seinen entsprechenden DMs. Und das haben wir auch erkannt. Und das, da hat die Plattform natürlich, hat sich verändert. Reels sind ja noch wichtig, weil wir natürlich auch außerhalb unserer Followerschaft Menschen wieder zu uns holen wollen. Deshalb darf man die jetzt nicht vergessen. Aber die Ratio hat sich verändert. Mhm. Und es ist natürlich, wenn man sich Vorlagen baut, ist es natürlich auch schnell, dann solche Carousel-Posts aufzubauen. Und da sind wir einfach sehr schnell in den Abläufen geworden.
Ist ja eigentlich ein bisschen eine besondere Art, also weil man kennt ja, wir haben das eben, glaube ich, schon den Begriff News-Checking gedroppt. Das ist ja eigentlich so, dass also mein Feed, also besonders auf unserem OMR Takeaway-Account habe ich mich letzte Woche durchgescrollt einmal und da war wirklich jeder Beitrag oder zumindest jeder zweite Beitrag ging um diese Extremkletterer da auf dem Empire State Building. Und es war wirklich, der Feed war voll davon. Und es machen unheimlich viele. Wir machen es jetzt offensichtlich ein bisschen anders bei OMR, dass wir darüber berichten und nicht das Format adaptieren oder das Meme adaptieren, sondern darüber berichten. Wie stehst du sonst generell zu diesem Thema News-Checking? Findest du, glaubst du, das ist für Marken gut? Würdest du das empfehlen anderen, die jetzt hier zuhören?
Mhm. Ich mag's persönlich gerne, aber auch da Disclaimer, wenn es gut gemacht ist. Ne? Mhm. Also Timing, Haltung, Brandfit muss natürlich sitzen. Das muss wirklich sitzen, wenn man es machen will. Und dann gibt es tolle Beispiele. Wir kommen nicht dran vorbei, über Sixt zu sprechen. Eigentlich ist so, Sixt hat das als Dauermarketingstrategie mit aufgenommen, als Werbung.
Die haben das ja eigentlich schon gemacht, bevor es Social Media gab.
Da das ist jetzt auch kein neuer
Plakate Begriff. Oder Zeitungsanzeigen zu machen, damals mit irgendwie Merkels Frisur und was.
Ja.
Häufig irgendwie auf Politiker, wo natürlich, glaube ich, auch viele Leute dann bereit sind, drüber zu schmunzeln. So. Und das einfach clever umgesetzt. Und im Grunde, wie du sagst, ist es dasselbe Prinzip, halt nur jetzt auf Social Media in Masse adaptiert. Jetzt macht
genau.
Das
was hat sich verändert da? Das Timing. Man muss viel schneller heutzutage sein. Also da lohnt es sich wirklich chronisch online zu sein und diese Momente nicht zu verpassen. Genau, es haben Marken schon ganz toll gemacht. Ich habe noch eine Werbeanzeige von Norwegian Airlines im Kopf, die ist von 2016 gewesen, als sich ganz berühmt Brangelina aufgesplittet haben, also Brad Pitt und Angelina Jolie sich haben scheiden lassen. Und damals hat Norwegian Airlines eine Anzeige gedruckt, Brad is single, Flüge nach Los Angeles ab so und so viel Euro. Das war halt Timing. Das kann man richtig, richtig gut machen. Aber das muss auch richtig gut sein. Einfach nur jetzt im Falle der Extremkletterer dieses Banner zu nehmen und da irgendwie ein Angebot drauf zu schreiben.
5% Rabatt.
Please don't. Genau. Und wir haben das als Strategie einfach für uns genommen, weil wir natürlich als Marke selber die Plattform sind, die Wissen weitergeben wollen. So, sie kommen zu uns, damit wir Wissen teilen, dass wir darüber berichten und darin schnell sind. Ne? Also wir uns gehört dieser Moment natürlich auch nicht. Auch wir satteln da auf, teilen aber, warum das funktioniert.
Oh, total smart.
Ja.
Bei den Extremklettern habe ich auch ganz viele Sachen gesehen, wo ich dachte, es ist einfach so uninspiriert. Ich habe ein paar Dinge gespeichert. Eine Sache, die ich ganz, wo ich dachte zumindest, es passt von der Marke her, war von Wirt, von dieser Werkzeughersteller und die auch Arbeitsschutz, glaube ich, Sachen erstellt. Und da war irgendwie der Post, stand dort auf der Fahne, Fallschutz nicht vergessen. Das hat zumindest zur Story gepasst, das fand ich noch ganz lustig. Aber das meiste davon fand ich relativ uninspiriert. Hast du irgendwas gesehen, was du gut fandst? In dem
Ich hatte auf LinkedIn tatsächlich einen, das habe ich mir gescreenshottet, das war, da wurde darüber berichtet, warum das nicht gut funktioniert. Aber das Witzige war, das war gezeichnet. Also es war kein Foto und dann reingefotoshoppt, sondern das war eine Zeichnung und auf dem Banner dann entsprechend stand, not every brand has to do every trend. Ja. Und darüber ging der LinkedIn-Post.
Habe ich auch einige Diskussionen gesehen. Ne? Einmal ganz schnell, wir haben jetzt über die Carousels gesprochen und über diese OMR-Radar-Format. Was machen wir in puncto Reels? Was ist da die Strategie? Gab es da irgendwelche Learnings zuletzt?
Wir haben jetzt natürlich viel Festival-Content in Reel-Format gespielt. Das war sehr viel Bühnen-Coverage. Bei uns funktionieren die Reels tatsächlich auch am besten. Und das ist so ein TikTok-Phänomen auch. Je weniger groß wir damit planen, sondern einfach irgendwie drauf losarbeiten und in die Kamera sprechen, so ein bisschen so Low-Fi-Content, funktioniert natürlich besser, weil es so ein bisschen echter ist. Mhm. Funktioniert auch bei uns deutlich besser.
Oh ja.
Also so immer noch, wie es auf TikTok seit Jahren ist. Ne? So das Gefühl, du hast einen FaceTime-Call mit Freunden. Das funktioniert auch mit der Community.
Oh ja. Zum einen hast du selbst einen Newsletter vor kurzem gestartet.
Ja.
Wie heißt der?
The Group Chat Edit.
Können wir auch in den Shownotes verlinken.
Vielen Dank.
Könnt ihr abonnieren.
Ja.
Und du musst dich dann ja auch auf dem Laufenden halten, wie Social Media sich entwickelt, wie sich andere Kanäle und Plattformen entwickeln. Wie informierst du dich? Was liest du so?
Was ich so lese? Also ich lese tatsächlich sehr viel auch amerikanische Publikationen. Also ich gucke mir tatsächlich Business Insider gucke ich mir gerne an. Ich gucke mir aber auch gerne mal an, was so beim Hollywood Reporter passiert, Vanity Fair. Love it. Hab auch andere Newsletter im Abo und ich gucke mir natürlich auch einfach so viel, wenn es so um Trends geht, sehr viel TikTok-Videos an, weil einfach so dieses Grundmuster zu erkennen, was sind Trends, ist einfach meiner Meinung nach TikTok immer noch die Plattform, wo ich einfach mehr Frisches bekomme, weil einfach die For You-Page anders organisiert ist, ist immer interessenbasiert und Instagram ist immer noch der Adapteur dessen. Es gleicht sich natürlich ein bisschen an, so die Halbwertszeit ist ein bisschen kürzer geworden. Man kennt das vielleicht noch so, oh ja, ich habe das vor Monaten schon auf TikTok gesehen und dann kommt es irgendwann auf Instagram. Das ist nicht mehr so. Das ist natürlich auch so ein Produkt der Schnelligkeit und der Schnelllebigkeit. Ich weiß nicht, wie das bei Shorts ist. Also alle, die sich Shorts angucken, mögen das bitte mal in den Kommentaren sagen, ob sie immer noch dieses Phänomen
Shorts
so ein bisschen...
Shorts gucke ich wirklich absolut auch gar nicht. Also, aber mir geht es ähnlich wie dir, dass ich auch... Also wenn ich kurz Videos gucke, dann gucke ich sie auf TikTok.
Ja. Und da sieht man natürlich jede Menge und das greife ich mit auf. Manchmal sind es die Muster, die ich erkenne. Der Titel The Group Chat Edit kommt daher, dass ich einfach in vielen Gruppen, also außerhalb jetzt der Arbeit, auch mit ehemaligen Arbeitskollegen, mit Freunden, so viel Content eigentlich geschickt bekomme, dass so dieser Edit so das Beste aus, boah, cool, das ist ja wirklich worth sharing. Das nehme ich mit rein.
Du hast ja jetzt auch ein paar Cases mitgebracht, wo du sagst, das ist so ein bisschen deine Lieblingscases aus der letzten Zeit, irgendwie Best Practice, Social Media, Community Management, wie auch immer. Sag doch mal den ersten Case.
Der erste Case ist, habe ich mitgebracht und muss einmal noch mal kurz in die Runde fragen, vielleicht an alle Zuhörenden. Habt ihr schon mal Catherine Turner gesehen auf eurer For You-Page bei TikTok, vielleicht auch bei Instagram, auch da große Community. Denn Catherine Turner ist Director of Product Development bei M&S Foods. M&S steht für Marks & Spencers, ein Unternehmen in UK. Und
ein riesiger Lebensmittelhändler mit irgendwie, ich habe nachgeschaut, fast 1500 Filialen weltweit, irgendwie 8 Milliarden an der Börse wert, also eine riesige Handelskette, so ein bisschen im Premium-Bereich, muss man sagen, schon ein bisschen schicker, ein bisschen teurer. Und sie ist da gar nicht im Marketing, aber trotzdem irgendwie auf Social Media unterwegs.
Ja, genau. Sie ist seit 95 im Unternehmen und hat diverse Stationen im Bereich Food auch durch. Ist jetzt, wie gesagt, Director und sie nimmt halt auf TikTok und auch auf Instagram mittlerweile, nimmt sie wirklich alle mit behind the scenes im Headquarter zu ihren KollegInnen, redet mit Owen von Dips, der das ganze Kühlregal mit Dips irgendwie bestückt und sagt so, das ist mein Kollege Owen. Er kümmert sich um Dips und in den Kommentarspalten so, oh mein Gott, wir lieben Owen, oh Gott, das ist der beste Dip. Und wirklich, also ganz, ganz sweet, ganz authentisch, richtig, ja, auch lo-fi gemacht. Also natürlich hat sie ein Mikro und jemand filmt sie, aber das ist irgendwie so, die hat uns mitgenommen. Man hat richtig das Gefühl, die nimmt uns jetzt an die Hand.
Sieht nicht aus wie ein Werbespot, so glossy.
Nein, gar nicht.
Glossy.
Nein, überhaupt nicht. Und da steckt so viel Potenzial drin als Marke, wenn man das so aus Marketing-Sicht betrachtet, sowas zu machen, die eigenen Mitarbeitenden so mit Vertrauen auszustatten. Ne? Dieses ganze Backend dahinter, so hey, was wollen wir machen, wo soll die Reise hingehen, das besprechen die auch alles, auch mit ihren Marketingabteilungen. Aber dann wird halt so gesagt, du machst das schon, wir vertrauen dir. Und das funktioniert richtig gut. Es ist Employee-Generated Content in dem Sinne. Und das hat einen totalen, tollen Abstrahleffekt auf die Marke, auf sie selbst natürlich auch, auf alle ihre Kollegen. Sie sagt ja nicht, hi, ich habe das alles hier selber gemacht. Schaut meine Produkte an oder kauft das jetzt. Sondern geht wirklich dahin und sagt, ja, und ihr kennt das, das ist ein Fan-Favorite. Das ist meine Kollegin, die hat das gemacht. Ist natürlich mega cool, ja. Ne?
Also, und man muss sagen, sie macht es über einen separaten Account, also nicht über den Marks & Spencers Brand Account, sondern steht da einfach Catherine Turner als Accountname. Da steht in der Bio dann, glaube ich, irgendwie Director of Product Development. Aber ist eben nicht der Brand Account und sie macht es dann in eigener, mehr oder minder in eigener Regie. So stellt man sich's vor. Und ich habe mir auch mal, wann ist sie gestartet damit? Im Mai, glaube ich, ne?
Ja, genau. Also sie hat jetzt ungefähr 13 Videos in diesem Stile veröffentlicht. Das sind circa 5 pro Monat, ja, so roundabout 3 Monate.
Mhm. Ich habe es mal zusammengerechnet, 8,6 Millionen Views,
ja,
mit den 13 Videos. Ja. Alleine auf TikTok, bei Instagram kommen bestimmt auch noch irgendwie 3, 4, 5 Millionen Views zusammen. Für eine Person alleine, die das macht und dann alle paar Wochen mal ein Video dreht, ist ja schon wirklich erstaunlich. Ich kannte es überhaupt nicht, fand den Case total interessant und fand es auch sehr sympathisch, wie sie das macht. Kann mir auch vorstellen, dass das super gut funktioniert. Ich habe mich dann so ein bisschen belesen und gesehen, dass sie das offenbar schon länger machen, dass sie so Mitarbeitende irgendwie in den Fokus stellen. Die haben irgendwie 2018 haben sie M&S Insiders eingeführt, also wo sie so ein paar Leute im Unternehmen dann, glaube ich, aus der Zentrale benannt haben, die sie so im Content-Pieces in den Vordergrund drücken. Und dann habe ich gesehen, dass sie irgendwie in der Corona-Zeit das noch irgendwie ausgebaut haben, weil sie, glaube ich, dann auf, als dann die Läden geschlossen haben, haben sie trotzdem versucht, die Leute zu erreichen. Dann haben sie irgendwie Facebook-Pages für einzelne Filialen gemacht und das machen sie jetzt, glaube ich, auch immer noch. Ich habe mal auf TikTok geguckt, gibt es hunderte Accounts, die zum größten Teil wenige tausend Follower haben, manche haben auch irgendwie im fünfstelligen Bereich, manche haben auch irgendwie einzelne Videos mit Views im siebenstelligen Bereich, finde ich schon erstaunlich. Und da gehört ja auch schon irgendwie die Bereitschaft für ein Unternehmen dazu, da loszulassen. Weil ich kann mir nicht vorstellen, wenn du dann irgendwie mehrere hundert Accounts von irgendwelchen Filialen da auf TikTok hast, dass du da alle das hinkriegst, alle Videos freigeben zu lassen. Und so funktioniert es dann vermutlich ja auch nicht, wenn du da irgendwie x Freigabeschleifen hast. Das erstickt ja alle Geschwindigkeit und Authentizität, die es dafür braucht. So, ist ja schon eine mutige Geschichte.
Auf jeden Fall. Sehe ich genauso. Lebt von ganz viel Vertrauen, von ganz viel auch Eigenorganisation in kleineren Teams. Und also dieses, gerade jetzt in dem Fall, das ist ja wenig Volumen, viel Traction, spricht meist für eine auch gute Community, wenn da so viele Views drauf sind. Es funktioniert halt, ne? Und da steckt ganz viel Potenzial drin als Marke. Wie möchte ich wahrgenommen werden? Was kann ich hier tun? Und natürlich ist es auch okay zu sagen, oh, diesen Schritt kann ich als Marke nicht gehen, weil ich muss da irgendwie ein bisschen mehr in Kontrolle bleiben. Es kommt immer auch drauf an, was man für ein Unternehmen hat. Das ist völlig.
Bei einer Rechtsanwaltskanzlei ist vielleicht ein anderes Thema ja, als bei einer Handelskette.
Ja, natürlich kommt es auch noch so ein bisschen drauf an, wie ist so der generelle Humor. Und ich würde sagen, jetzt in UK traut man sich vielleicht auch so humorvoll ein bisschen mehr als wir in Deutschland. Ich glaube, wir können uns manchmal ein bisschen mehr trauen, weil wir ganz viele smarte, humorvolle Menschen haben, die in Unternehmen sitzen, in Positionen, wo sie sowas entscheiden können. Aber ja, ich würde sagen, es sollte sich mehr getraut werden in der Hinsicht und das kann richtig gut sein.
Die geben dann, glaube ich, schon irgendwie auch nochmal Empfehlungen, was jetzt in dem jeweiligen Zeitraum, dann gibt es irgendwie eine Sommerrange an Produkten, worüber man dann sprechen kann. Die haben irgendwie natürlich auch Eigenmarken und dann gibt es irgendwie eine Gummibärmarke Percy Pig. wo der Hashtag alleine irgendwie 96 Millionen Views hat von Marx ist besser. Also es ist schon Wahnsinn und das halt komplett unbezahlt.
Das und es ist ja auch so absurd. Ich meine, ich weiß das, obwohl ich das noch nie gegessen habe. So, das haben wir hier so nicht, aber ich kenne das von dieser, von diesen Videos nicht, oder von dieser weirden parasozialen Beziehung, die man dann mit dieser Person führt und sagt, die ist doch so nett. Mensch, die ist doch so nett, das gucke ich mir so gerne an.
Wie kriegt man das denn hin? Du hast jetzt eben die Kommentare besonders hervorgehoben. Wie kriegt man das denn hin, so gutes Community Building und Community Management zu machen, dass man solche Kommentare generiert? Liegt das an dem Content? Liegt das daran, dass man Kommentare schnell und gut beantwortet? Was sind da die entscheidenden Faktoren nach deiner Erfahrung?
Wir sind in der glücklichen Situation, dass wir eine ganz tolle Community Managerin haben hier auch. Shoutout an Sophie. Da kommen verschiedene Faktoren. Also Schnelligkeit auf jeden Fall auch. Ein Gefühl dafür, was ist hier jetzt gut und was nicht. Auch auf jeden Fall. Check. Das sollte man grundsätzlich im Community Management haben. Humor. Ein feinen, smarten Humor. In unserem Fall trifft das total zu. Check. Box getickt. Und da auch Vertrauen und auch Freiheit. Ich sitze nicht hinter jedem Kommentar von Sophie und so, boah, das würde ich jetzt aber nicht schreiben. Weiß ganz genau, dass sie da absolut Expertin für ist und da wirklich schnell ist, reaktionsschnell. Und dann kommt es ja noch drauf an, ist es reaktives Community Management, also reagiert sie auf das, was von außen an Content generiert wird oder was unter unseren Beiträgen passiert? Ja, macht sie natürlich auch, das ist ein Teil der Arbeit, aber auch dieses proaktive Community Management und Engagement, also kreieren. Ich sehe irgendwo einen Beitrag und da wäre es eigentlich cool, wenn ich da nochmal was zu schreiben, da nochmal einen Kommentar mache und das funktioniert einfach
auch. Zeitlang auch ein Riesentrend, also gibt es ja immer noch auf TikTok, ist das ja ein Riesentrend, dass so Marken unter so viralen Videos kommentieren und so weiter.
Ja, also es ist wirklich Comment Creator sein, ne? Also ich finde, das ist auch so ein Teil des Community Management, dass man so Comment Creator ist. Und
gibt sogar halt Agenturen mittlerweile, die das machen, das ist der Wahnsinn.
Ja, natürlich. Und wir haben wirklich bei OMR sind wir in einer sehr, sehr glücklichen Lage, dass das bei uns so toll gehandelt wird und da auch viel auf Timing. Timing ist alles.
Du hattest noch ein oder zwei weitere Cases, glaube ich, im Gepäck, von denen du berichten wolltest.
Das ist von Josh Murphy. Josh Murphy ist Comedian aus London und der hat The Chase entwickelt. The Chase, ein Running-slash-Dating-Format. Da denkt man sich so, was ist das denn jetzt? Er hat tatsächlich, das, also man
aber
muss
zwei,
sich das...
zwei total... also Dating ist ja ein Riesenthema immer noch. Ja. Ich habe auch die For You-Page, auch wenn ich schon lange verheiratet bin, werden mir immer noch mal Dating-Formate auf die For You-Page gespielt. Running Clubs sind ein Riesentrend. Ja. Im Grunde quasi eine Kombination aus zwei Riesentrends.
Genau.
Clever kombiniert.
Total clever kombiniert und natürlich ist dieser der Comedian-Faktor dabei, dieser Humor, einfach der ist halt so dieser Dreh- und Angelpunkt, das ist halt total interessant. Man muss sich das so vorstellen, wenn man das jetzt noch nicht kennt. Er startet immer in einer totalen und Josh interviewt je nachdem, wer quasi daten möchte und wer sich da bereitstellt. Kurzes Intro und dann geht's los. Und dann laufen sie wirklich zu zweit los. Er mit einem Mikro in der Hand. Und dann laufen sie auf die Höhe von anderen Läufern und fragen sie erstmal so, hey, bist du vergeben oder bist du irgendwie Single? Weil das ist natürlich der Opener, weil ansonsten brauchst du jetzt erstmal nicht ins Gespräch starten, weil es kostet ja auch Kraft, die ganze Zeit zu laufen. Und ich denke mal, dass die Person, die hinter der Kamera ist, auf jeden Fall hoffentlich da gut kompensiert wird, weil das Ganze wird halt wirklich, alle laufen zusammen, muss man sich so vorstellen. Und dann ist es so halt, ja, okay, wenn du das und das und so Dating-Fragen so random. Und das ist halt so witzig und da sind halt mehrere Episoden in einem Video. Also, dass man irgendwie so drei dieser Gespräche halt führt. Also jetzt nicht nur irgendwie zwei Minuten lang ein Gespräch, das wäre ein bisschen boring dann auch, sondern schon so ein bisschen mehr Durchlauf. Und es gibt davon insgesamt tatsächlich, glaube ich, 8 Folgen. Und ab Folge 7 hat tatsächlich Happy Socks das erkannt und hat einfach direkt schon reingetappt und das Format genommen und daraus eine Paid Partnership gemacht, dass man für jedes Date oder jeder Nummernaustausch, der zusammenkam. So, ja, könnt ihr jetzt natürlich noch ein bisschen so ein paar Happy Socks gewinnen. Und passt natürlich, Brandfit passt, ne? Laufen, Socken, alle sind irgendwie, gehen hier glücklich mit einem guten Gefühl raus, happy, passt, also absoluter Brandfit. Aber die Schnelligkeit war eigentlich so das Entscheidende, dass sie sagen, hey, es gibt hier irgendwie, wir haben, keine Ahnung, 5 Episoden gesehen. Ab 6 war man wahrscheinlich schon in der Entscheidungsfindung. Um 7 ist unsere Kooperation, da gehen wir rein. Wir sehen, das ist irgendwie ein Fan-Favorite hier auf TikTok. Da, das passt zu uns irgendwie ganz early adopted. So, fand ich spannend. Mhm. So aus Markensicht zu sagen, hey, wahrscheinlich kam das irgendwie in irgendeiner Unterhaltung, in einem Austausch oder in einem Slack-Austausch. Und dann so, ja, okay, wir sind jetzt so mutig, das machen wir jetzt mal.
Ist ja auch nicht so typisch. Also machen wir schon, glaube ich, viele Marken, dass sie den Creatoren dann relativ viel Freiräume lassen. Aber trotzdem muss man ja auch erstmal, ist ja nicht bei allen Marken so, glaube ich, dass sie sagen, mach du mal den Content, wir vertrauen dir schon, sondern dass da irgendwie seitenlange Briefings rausgeschickt werden, wo dann irgendwie drin steht, dass er das Produkt dreimal in die Kamera halten muss und 5-mal sagen muss, oh, diese Socken sind so weich und so.
Ja, genau. Oder es gab auch, es gab kein Close-up der Socken. Also, dass man jetzt irgendwie sagt, oh, das ist ein super Special Print hier. Nochmal in die Kamera halten, so nicht. Man würde sich wundern, es gibt immer noch Marken, die wirklich sehr strikt sind, was Briefings angeht, auch mit Creatoren. Und wenn man sich dann irgendwie so vorstellt, ja, man sieht gar nicht so viele Kooperationen mit diesen Marken, dann weiß man wahrscheinlich auch warum. Da ist gerade, also auch nochmal ein Plattformunterschied, immer noch TikTok zu Instagram. Man sieht immer noch, wenn man die Creator bucht, darauf vertrauen, dass die in ihren Formaten wirklich gute Sachen machen, wenn man das Briefing locker hält. Natürlich gibt es Sachen wie No-Gos oder Sprachregelungen. Es gibt es natürlich bei jeder Marke, aber das Briefing offen zu halten, zu sagen, hey, wir finden das Format gut, das lebt davon, dass das Format so bleibt. Ja. Und dann guckt man, dann sollte man das aber wirklich nur machen, wenn der Brandfit passt. Wenn man irgendwie merkt, so, oh, da müssten wir jetzt aber irgendwie so ein bisschen das dran dängeln, dann lieber nicht machen.
Ja, vor allen Dingen, also wenn man irgendwie einen Creator bucht oder eine Creatorin, weil man den Content gut findet und dann ihn dann aber so enge Vorgaben macht, das passt ja eigentlich nicht so richtig zusammen. Ich meine, man kann es dann ja auch immer noch, man kann ja eine Freigabeschleife vermachen und wenn es dann nicht gut ist, kann man ja immer noch nachjustieren. Aber
absolut, und es gibt ja auch andere Möglichkeiten, wie berühmte Personen oder Creator mit Marken zusammenkommen, Brand Ambassador sein, wenn man diese Person als Gesicht nimmt, da hat man ja ganz andere Möglichkeiten. Da geht es auch nicht um den Content primär, sondern dann, hey, diese berühmte Person als Marke nehmen wir jetzt, die mit unserer Marke arbeitet. Cool, fair enough. Aber mittlerweile ist mit Content-Creatern und dem Content, für die man sie ja gut findet, dann auch die Freiheit lassen, den Content so zu machen. Ne?
Damit sind wir, glaube ich, schon am Ende angekommen. Vielen lieben Dank für deinen Besuch. Ich fand es sehr unterhaltsam und aufschlussreich und insightful.
Ich danke dir. Das war schön, hier zu sein. Ich war ein bisschen aufgeregt. Vielleicht merkt man das. Weiß ich nicht. Das war schön. Für alle, die zuhören, vielen lieben Dank, dass ihr zugehört habt.
Wenn es euch gefallen hat, lasst uns ein Abo da, kommentiert auf Spotify oder wo auch immer, lasst uns eine Bewertung da. Empfiehlt uns weiter. Hilft uns immer weiter. Ansonsten bleibt mir noch zu sagen, dass das jetzt die letzte Folge Takeaway vor unserer Sommerpause war. Wir machen einen kleinen Break und sind dann nach meinem Urlaub hoffentlich irgendwann nochmal in alter Frische da. Ihr werdet jetzt über unsere Social-Kanäle erfahren, wenn wir nochmal durchstarten. Und ich hoffe, ihr bleibt uns gewogen und hört dann nochmal rein. Bis dahin, viel Spaß und einen schönen Sommer.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.